Willkommen zur achten Folge dieses Podcasts. Als Überschrift habe ich heute gewählt: Große Pläne mit kurzer Wirkung, die Endphase der alten Universität Trier. Sie erinnern sich an den Streit um den Um- oder Neubau der Universität, den ich beim letzten Mal beschrieben habe. Er löste immerhin wirkliche Investitionen aus. Die Dietrichstraße war auf einmal Geschichte oder fast Geschichte. Die medizinische Fakultät blieb dort noch bis 1774. Danach endete an dieser Stelle die Universitätstradition. Bis zu einer vollständigen Verwendung dieser Gebäude für das Justizwesen wurden auch im Lambertinischen Seminar verschiedene Übergangslösungen praktiziert. Am Ende aber ist aus diesem Universitätsquartier im Ergebnis der Justizplatz mit entsprechenden gerichtlichen Institutionen geworden. Der ehemalige Kirchenraum wurde zum Beispiel zu einem Schwurgerichtssaal. Der Justizplatz hätte aber, Roads not taken, ein passabler Universitätsplatz werden können. Gleiches hätte man perspektivisch vielleicht auch vom Trierer Kornmarkt sagen können, aber es kam bekanntermaßen anders. Dem raschen Ende an diesem Ort folgte eine ebenso rasche Verlagerung des universitären Schwerpunkts auf das Areal des Jesuitenkollegs. Das Gebäude, das den Jesuiten als Speisesaal diente, wurde in relativ kurzer Zeit umgebaut und mit Räumen versehen, die allen an der Universität Trier vertretenen Fakultäten nach entsprechendem Plan zugewiesen wurden. Noch bedeutsamer aber war die Entstehung der Promotionsaula, die sich zum repräsentativsten Saal der Universität Trier entwickelte, im Rokoko-Stil gestaltet. In diesem Saal thront bis heute das Porträt des letzten Kurfürsten Clemens Wenceslaus von Sachsen, der in seinen Universitätsplänen auch die Idee verfolgte, auf der Vorderseite des Gebäudes die Inschrift Universitas Clementina zu platzieren. Von Weihbischof Hontheim wurde er in diesem Plan sogar unterstützt. Dazu ist es, Gott sei Dank, aber nicht gekommen. Aber im Gebäude selbst finden sich bis heute viele Spuren der alten Universität, auch eine Erinnerung an den Stifter des Lambertinischen Seminars, der dort in einem Wappen verewigt ist. Eine Erinnerung an Friedrich Spee und im heutigen Hörsaal 1 eine Würdigung von Neller. In diese Zeit fiel auch der Grundstock für die spätere Stadtbibliothek. Bestände der Universitätsbibliothek und der Jesuitenbibliothek wurden in dem neuen Gebäude am Jesuitenkolleg vereinigt. Die wichtigste Baumaßnahme war der Umbau des Ostflügels, der bislang den Jesuiten, wie schon erwähnt, als Sommerspeisesaal diente. Nun war auch ein größerer Hörsaal für die Juristen vorgesehen, ein kleinerer für die medizinische Fakultät, ein Karzer und ein Anatomiekabinett. Es ging rasch voran. Im Herbst 1774 bereits konnten die Auditorien bezogen werden. Besondere Verdienste erwarb sich in dieser Zeit neben Hontheim der damalige Rektor, der Freiherr Boos von Waldeck. Im früheren Gesangssaal des später dort angesiedelten Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums ist sein Name in einem prächtigen Rokoko-Ofen verewigt. Baukosten für diese Renovierungen und Umbaumaßnahmen insgesamt 7.747 Reichstaler. Als dieser Rektor, Boos von Waldeck, gewählt wurde, fanden übrigens besondere Feierlichkeiten statt, zu denen ein prunkvoller Festzug gehörte, aber auch die Poesie. Da sage noch einmal jemand, dass es sich nicht lohne, ein solches Amt zu begleiten. Hören Sie selbst. Erhabenes Oberhaupt der Universität, wenn's deine Gnad erlaubt, so werd ich ein Poet. Denn der Trieb zu deutschen Reimen machet das Geblüt mir schäumen, weil ich mich zugegen find, wo der Adel und die Lehrer deine Gäste und Verehrer deiner neuen Würde sind. Gebäude, die vor 1773 noch als Option für Um- oder Neubau diskutiert wurden, standen nun auf einmal zum Verkauf. Auch das Gebäude der alten Universität und die angrenzende Mehlbaum'sche Liegenschaft. Der Kurfürst übergab es aber für eine Einmalzahlung an das Lambertinische Seminar, sodass ab dem 3. Januar 1777 der gesamte alte Universitätsbering, so Paulus in seiner Festschrift, im Besitz dieses Seminars war. Erst 1798 verwandelte sich hier alles in den Dienst der Justiz. Wir haben es gerade gehört, ein größerer Hörsaal für die juristische Fakultät. Kurfürst Wenceslaus gab sich in den ersten Jahren durchaus reformbereit. Er verbietet zum Beispiel den Einsatz der Professoren der juristischen Fakultät für Aufgaben außerhalb des Dozierens, also außerhalb der Universität, damit sie, ich zitiere, ungehindert der Doktion obliegen und alle Zweige des Rechts vortragen könnten. Das Jubiläumsjahr 1773 brachte durch die Auflösung des Jesuitenordens noch eine weitere wichtige Veränderung. Das gesamte Vermögen der Jesuiten ging an den Kurfürsten über. Die päpstliche Bulle, die Auflösungsbulle, bestimmte gleichwohl, dass die Güter kirchlichen oder schulischen Zwecken dienen müssen. Und das war ja dann auch der Fall. 25 Jahre vor ihrer nicht vorhersehbaren Schließung blühte also die Universität Trier noch einmal auf. Die Umstände für ein lebhaftes wissenschaftliches Streben waren nun für alle Fakultäten deutlich besser, so auch Kentenich in seiner Stadtgeschichte. Am 21. September 1775 wurde die neue Aula, die Promotionsaula, feierlich eröffnet. Ja, es wurde an dieser Universität nun auch weniger diktiert. Handbücher kamen auf. Wenceslaus erweiterte die Medizin durch die Einführung der Anatomie. Die Rechtsgebiete wurden erweitert. Das Naturrecht wurde intensiver gelehrt. 1672 war Samuel Pufendorfs Hauptwerk dazu erschienen. Aber die Dominanz der Jesuiten ließ sich natürlich nicht von heute auf morgen durch Reformen zurückdrängen. Der Kurfürst sandte Studenten der Theologie auch an die protestantische Universität Göttingen, die im 18. Jahrhundert Vorbildcharakter genoss und aufklärerische Ideen verfolgte. Aber die Französische Revolution veränderte nicht nur die Welt und die politische Konstellation, sie änderte auch den Reformwillen des Kurfürsten, was wiederum zu Konflikten mit den Professoren der Universität führte. In das Jahr 1789 fällt auch eine anonyme Klageschrift der Trierer Bürgerschaft, die bereits zu diesem Zeitpunkt wieder einmal den Verfall der Universität bedauern musste. Dramatischer aber waren die Folgen des Einmarschs der Franzosen im Juli 1794. Der Universitätsbetrieb kam zunächst zum Erliegen, die Studentenzahl ging deutlich zurück. Aus Frankreich fehlte der Zufluss, aber auch aus den rechtsrheinischen Gebieten. Trotz Flucht und Emigration wurde aber der Lehrbetrieb bis zur Umwandlung der Universität in ein Element des französischen Bildungssystems unter verschärften Bedingungen fortgeführt. Über die Ereignisse im April 1798, als der eigentliche Zugriff auf die Institution Universität durch die zuvor eingerichtete Zentralverwaltung des neuen Saar-Departements erfolgte, schreibt Elke Czernohorsky in ihrer Staatsexamensarbeit des Jahres 1975 bei den Historikern in Trier verfasst: In Erwartung der Einführung des französischen Schulsystems löste die Zentralverwaltung des Saar-Departements in eigener Initiative am 6. April 1798 die theologische und die juristische Fakultät auf, da sie ihrer Meinung nach wenig geeignet schienen, à former l'esprit des jeunes gens au principe républicain, also auch hier wieder der Vorwurf antirepublikanischer Tendenzen. Vielmehr war man nun bestrebt, die Kontinuität zu wahren und an die Stelle der alten Unterrichtsanstalten die entsprechenden Einrichtungen des französischen Schulsystems treten zu lassen. Dies sollte besonders für Primär- und Spezialschulen gelten. Soweit Czernohorsky. Was blieb also zunächst aus der Konkursmasse der Universität? Die Zentralschule trat an die Stelle der Philosophischen Fakultät als vorbereitende Einrichtung für ein höheres Studium. Aus der Medizinischen Fakultät blieb ein Lehrstuhl für Entbindungskunst ebenso an der Zentralschule angesiedelt. Ebenso erging es der Rechtslehre, die in Trier keinen Fakultätsstatus mehr hatte. Alles in allem kommt Czernohorsky zu folgendem Ergebnis. Die Zusammensetzung des gesamten Lehrkörpers, er bestand aus 5 Professoren der alten Universität, 3 Lehrern des Kollegiums und 3 Lehrkräften aus anderen Berufen, macht zum einen deutlich, dass man von einer Kontinuität in Bezug auf die Professoren zwischen Universität und Zentralschule ausgehen kann. Zum anderen aber auch, dass es sich nicht um eine direkte Nachfolgeinstitution, sondern um eine Mischung aus Kollegium, Artistenfakultät und Resten der übrigen Fakultäten handelte. Eine aus meiner Sicht gute Zusammenfassung der damaligen Situation. Kentenich formulierte es in seiner Stadtgeschichte gleichwohl drastischer. Rudler hat das Studium des Rechts und der Theologie aufgelöst, aufgehoben und vernichtete damit die Universität. Das geschah am 28. April des Jahres 1798. Ein maßgeblicher Grund dürfte auch hier erneut gewesen sein, dass den Trierer Professoren Revolutionsgegnerschaft attestiert wurde. La plupart sont connus par leur sentiment anti-républicain. Der Jurist François-Joseph Rudler wurde vom Direktorium als Zivilverwalter der besetzten linksrheinischen Gebiete eingesetzt. Das geschah am 4. November 1797 bereits. Trier wurde damals übrigens zum Hauptsitz des Saar-Departements. Wie muss man also nun die Schließung oder Umwandlung einordnen? Die Zeit nach 1798, auch die Zeit nach 1815, erlaubt es nicht, von einer kurzen Unterbrechung, einer durch äußere Einflüsse bedingten Pause zu sprechen. Und es war ja nicht nur das Ende für Trier. Linksrheinisch gelegene Universitäten und Akademien teilten dieses Schicksal ebenso. Auch alle französischen Universitäten, Trier, Mainz, Bonn und Köln, waren insofern frühe Kandidaten für eine umfassende französische Bildungsreform. Ein Aspekt, der nach Auffassung von Stefan Laux, einem Trierer Historiker, bis heute in der Forschung zu wenig Beachtung gefunden hat. Auch die Endphase des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war durch ein großes Universitätssterben gekennzeichnet. Eine Bilanz für Deutschland um 1800 lautet, dass in den knapp 4 Jahrzehnten zwischen 1781 und 1818 insgesamt 24 Anstalten der Schließungswelle zum Opfer fielen, davon 15 vormals katholische und 9 vormals protestantische. Mithin deutlich über die Hälfte aller deutschen Universitäten, sofern man das Stichjahr 1750 zugrunde legt. Ende des Zitats. Göttingen war in diesem Zusammenhang eine berühmte Ausnahme. Den Revolutionären aber war vor allem der Katholizismus ein Dorn im Auge. Diese Trierer Tradition sollte sich noch als ein letztlich ambivalentes Element in der Fortsetzung einer Universitätstradition erweisen. Über die Zeit nach 1800 und die Wiederbelebungsversuche der Universität werde ich das nächste Mal sprechen. Als Gast darf ich dann den eben bereits erwähnten Stefan Laux begrüßen. Für heute wieder mein herzlicher Dank fürs Zuhören.